Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels.
Wenn du heute da bist oder zu Hause vom Bildschirm und du hast das Gefühl oder schon mal das Gefühl gehabt, du bist nicht genug, du bist nicht reich genug, du bist nicht hingegeben genug, du bist nicht gescheit genug, du bist vielleicht nicht gebildet genug oder nicht fleißig genug oder leistest nicht genug, dann bist du heute an der richtigen Stelle. Egal in welchem Bereich, ja, das kann sein in der Kindererziehung, in der Arbeit, vielleicht sogar in der Gemeinde oder in deiner Beziehung mit deinem Ehepartner. Wir kommen oft an den Punkt, wo man zu fühlen, hey, ich bin nicht genug, das, was ich leiste, ist zu wenig. Ich wünsche mir mehr, ich wünsche, dass mehr Ergebnis rauskommt, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, weil wir irgendwo verlernt haben, dass es mehr ums Sein geht, als ums Tun. Ja. Im Englischen gibt es einen coolen Spruch, der lässt sich nicht so wirklich übersetzen. We are human beings, not human doings. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe immer gemeint, ich bin ein freundlicher Mensch. Und ich habe oft das Feedback gekriegt von Menschen, dass ich freundlich bin, bis ich Kinder gekriegt habe. Dann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht so freundlich. Und leider ist es doch in unserem Leben oft so, dass man genau mit den Menschen, die einem am nächsten stehen, die man am allerliebsten hat, oft am schlechtesten mit ihnen umgeht. Weil wir ihre Fehler kennen und wir kommen sehr schnell drauf, die sind eigentlich auch nicht genug. Die haben auch ihre Fehler. Und speziell mit Kindern, die holen ja wirklich alles aus dir raus. Ja, das ganze breite Spektrum sämtlicher Emotionen holen sie aus dir raus. Von überglücklich, oh, ich bin jetzt Papa, bis hin zu, kann ich es zurückgeben? Okay, ich bin halt einfach, darf ich ehrlich sein? Oh. Burschen, falls ihr das irgendwann einmal seht, und Marlene, ich habe euch lieb, und das sind nur Gefühle und Phasen, ich habe euch wirklich lieb. Aber dann schreist du es an, ja, weil es zum 10. Mal nicht das tun, was du willst, und am Abend fühlst du dich so dreckig und schlecht und denkst du, wow, was bin ich für ein Vater, ich habe noch nie einen Menschen so angeschrien wie meine Kinder. Okay, ich bin halt ehrlich. Oh Mann, wir brauchen Gnade, alle von uns, ich ganz besonders. Und wenn wir uns die Gebote Gottes anschauen, im Alten Bund gibt es über 600 Gebote. Das ist ein ganzer Haufen. Das war ziemlich viel an Selbstkasteiung, die alle zu halten. Und selbst heute als Christen sind wir oft mit nur 10 Geboten überfordert, oder? Oh Mann. Und dann kommt Jesus und was macht er? Er verschärft die Anforderungen. Wer kennt das 6. Gebot? Ja, super. Du sollst nicht Ehe brechen. Gut, das kann man sicher noch. Ne, das 6. Entschuldigung. Ja, so gut kenne ich mich aus. Ich wollte euch nur testen. Wie viel ist das? Nicht so tragisch. Okay, eines von den 10. Der meine Unterlagen geschrieben hat, hat den Fehler gemacht. Sorry. Ihr wisst, dass es heißt, Jesus nimmt in der Bergpredigt Bezug auf dieses Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der im Herzen eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, schon die Ehe mit ihr gebrochen hat. Das ist ein bisschen verschärft, oder? Männer, hebt's nicht die Hand. Aber ja, da ist man schnell einmal drüber. Bitte sagt es mal, falls ich zu ehrlich bin. Wir brauchen alle Gnade. Wir sitzen alle im selben Boot. Und dann geht es weiter. Oder ein paar Verse vorher eigentlich, Matthäus 5, 20, wo er sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel kommen. Die waren also vom Einhalten der Gebote schon recht gut unterwegs eigentlich. Falls du jetzt niedergeschlagen bist, bleib dran, es wird besser. Ja, nicht ausschalten, der gute Teil kommt. Wenn du denkst, okay, ich lasse es, ich gebe auf, mach's nicht. Bleib dabei. Und natürlich wissen wir als Christen, wir sind aus Gnade errettet, durch Glauben. Ja, wir haben uns die Errettung nicht verdient. Aber aus irgendeinem Grund kommen wir oft an den Punkt in unserem Leben, wo wir danach versucht sind zu sagen, okay, Gott, ich möchte dir jetzt beweisen, dass es ausgezahlt hat. Du hast jetzt was Gutes bei mir. Ja, du hast mich errettet, du hast mir vergeben, ich schulde was. Wir wollen uns im Nachhinein irgendwie beweisen, dass es kein Fehler war, dass Gott uns errettet hat. Und dann, wer hat schon mal gesagt, Herr, ihr verspricht da. Mach das nicht. Tu es einfach nicht. Erstens, du wirst es nicht schaffen. Und wieso auch? Versprich Gott einfach nichts. Das ist das Allerbeste. Oder manchmal handeln wir mit Gott. Hast du schon mal Handel getrieben mit Gott? Erfahrene Christen tun es nicht mehr, aber gerade wenn man so noch jung bekehrt ist, macht man das manchmal. Gott, wenn du, dann ich. Das Problem ist, wenn wir es Gott beweisen wollen, dann fallen wir immer wieder auf die Schnauze. Wenn man es aus unserer Kraft, wir schaffen es einfach nicht. Wir sind aus uns nicht genug. Und das, was passiert ist, wir bewegen uns ständig in ein Sündenbewusstsein. Wir sehen die vielen Dinge, wo wir noch zu kurz kommen und wissen, ich strudel mich schon so ab, fallen wir wieder auf die Nase. Aber das Gesetz konnte niemanden retten. Du kannst nicht errettet werden durchs Halten der Gebote. Schaffst du es sowieso nicht. Aber das Gesetz hat den Sinn gehabt, uns zu zeigen, dass wir Sünder sind und dass wir Hilfe brauchen. Und das ist ein Punkt, den wir alle brauchen und den wir aber so ungern zugeben. Gerade bei uns in Österreich. Wir wollen immer Bari sein mit den Leuten. Ja, kennst du das? Mit den Nachbarn oder so zum Beispiel. Sie laden die zum Grillen ein und denkst, jetzt muss ich sie einladen. Falls ihr zuschaut, wir laden euch wirklich gern zum Grillen ein. Das ist nicht nur, weil ihr uns... Okay. Man muss viel mehr aufpassen, wenn man live streamt. Das ist unglaublich. Ihr kennt das, oder? Wenn irgendwer dir was borgt, natürlich gebe ich dir das zurück. Wir wollen immer uns selbst aus unserer Schuld herauskaufen. Das ist so in uns drinnen. Aber bei Gott funktioniert das nicht. Du kannst dir abstrudeln, was du willst. Durch deine Werke ist er nicht beeindruckt. Was wir brauchen, ist Offenbarungserkenntnis. Nämlich müssen wir wissen, dass wir kein Sündenproblem mehr haben. Dann haben wir ein Problem von Sündenbewusstsein. Ja? Wenn wir die ganze Zeit nur auf unseren eigenen Bauchnabel schauen und sehen, was da alles nicht richtig ist. Und das, egal wie positiv du bist als Mensch, was deine positive Grundeinstellung ist, wenn du auf dich selber schaust, irgendwann wirst du depressiv. Ja, ich weiß, in der Psychologie sagt man das, wenn Leute Depressionen haben, die sollen sich immer nur um sich selber drehen und um sich selber kümmern. Ich bin kein Experte und ich möchte jetzt niemanden auf die Zehen treten. Aber nur aus meiner minimalsten Erfahrung in meinem Leben, je mehr ich auf mich selber schaue und auf meinen Bauchnabel, desto schlechter geht es mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber, jetzt kommt der gute Teil. Römer 8, Verse 1 und 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Nicht wird, es hat dich freigemacht. Wovon hat es uns freigemacht? Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und Paulus erwähnt es einige Male im Römerbrief. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? kurz gefasst, halte die Gebote, wirst gesegnet. Halt sie nicht, Fluch des Gesetzes über dich. Gönnst einmal und liest im 5. Mose 28 den Fluch des Gesetzes durch. Medizin hat sich erfreut damit, was da alles erwähnt wird an Krankheiten und schieren Dingen. Und zum Schluss steht nun, jede Krankheit, die nicht hier erwähnt ist, soll auch über dich kommen. Davon bist du befreit. Halleluja! Galater 3, Vers 13 heißt, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er zum Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Du bist frei gekauft von diesem Fluch. Für die gilt nimmer, sündige und stirb. Wenn wir in unserem Leben immer auf das schauen, was wir falsch machen, es geht aber andersrum, wenn wir immer auf das schauen, was wir gut machen. Ja, wir haben alle gute Tage. Ja. Da gibt es diesen einen Tag, wo du deine Kinder nicht anschreist. Und du fühlst dich gut. Wow, ich bin ein guter Christ. So, dann schreit deine Frau die Kinder an. Die Liebschatzi. Und du bist versucht vielleicht, ich nicht, ja, aber vielleicht andere. Oder machen wir, drehen wir es um, ich und ihr nicht. Denkst du, wie kann man nur? Sind die so lieb? Ja, das ist aber auch leicht zu sagen, wenn du nach 8 Stunden Arbeit von woanders nach Hause kommst und nicht den ganzen Tag mit den Kindern zusammen warst. Väter, habt Gnade mit euren Frauen, die eure Kinder erziehen. Wenn ihr den ganzen Tag in der Arbeit seid und für die paar Stunden am Abend viel Geduld mit euren Kindern habt, dreht es einmal um. Du wirst merken, das ist Knochenarbeit. Und ein Hoch an alle Mütter da draußen, die ihre Kinder erziehen. Meine allerhöchste Wertschätzung. Besonders an Alleinerziehende. Vielleicht bist du alleinerziehende Mutter und du denkst und du fühlst dich gerade in dem Moment schlecht und du denkst, was bin ich für eine schlimme Mutter, weil ich meine Kinder angeschrien habe oder sonst irgendwas. Und du glaubst, du liebst sie nicht und du glaubst, du bist eine schlechte Mama. Ich sage, das stimmt nicht. Du findest genug Gnade und Liebe für deine Kinder beim Herrn. Lass dir das nicht einreden. Du bist genug. Gott hat alles für dich erkauft. Wenn wir ständig auf unsere Werke schauen, dann werden wir kein freies Leben führen. Aber wir haben dann oft mal doch den Gedanken, jetzt habe ich es verpasst und Gott ist vielleicht zornig auf mich. Ja, wer kennt es? Die kleinen Sünden straft der Herr sofort. Wird uns irgendwo von klein auf eindoktriniert. Keine Ahnung, woher das kommt. Was für ein Blödsinn. Okay, machen wir es ganz praktisch, wenn wir schon beim Zorn sind. Wenn du sündigst, ist Gott zornig auf dich. Wird er dich bestrafen? Nein, ja, weiß nicht, vielleicht. Hab Angst. Okay, die Frage musst du für dich klären. Wenn du sündigst, ist Gott zornig auf dich? Ja oder nein? Nein, das klingt mir besser. Wird er dich bestrafen? Ja oder nein? Halleluja. Amen. Römer 5. Die in der Regie schwitzen schon, weil die Bibelstelle haben es nicht. Römer 5, 8 bis 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Bist du nicht froh, dass du durch deine eigenen Werke, die gut sind, vom Zorn gerettet wirst? Na, deine eigenen Werke werden dich von nichts retten. Die neue Genfer Übersetzung, die schreibt ziemlich cool für mich. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Und ja, der Tag des Zorns des Herrn kommt, wo er seine Zornschalen über die Erde ausgießen wird, aber die sind nicht für dich. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, Punkt, vergiss die Zornschalen, die sind nicht für dich. Wow, das ist gut, ich bin ermutigt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Okay, gehen wir weiter, Hebräer 8,12. Da zitiert der Schreiber des Hebräerbriefs aus Jeremia 31,31. Und er sagt, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Hast du heute gesündigt? Denk nicht mehr dran. Gott tut es auch nicht. Nie mehr. 1. Johannes 2,2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Jesus hat für jede Sünde, die jeder Mensch jemals in der Geschichte der Menschheit begangen hat oder noch begehen wird, den vollständigen Preis bezahlt. Er hat es ziemlich ernst gemeint, wie er gesagt hat, es ist vollbracht. Das ist Good News. Das ist gute Nachricht für uns heute. Der Zorn Gottes wurde auf Jesus ausgegossen. In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Die Strafe lag auf ihm. Wenn Gott dich jetzt bestrafen würde für eine Sünde, wäre das gerecht? Ihr seid richtig gute, bibelfundierte Christen. Das taugt mir. Im Strafrecht gibt es einen Ausdruck. Das war dieser seltsame lateinische Titel, den ich zu Beginn erwähnt habe. Der heißt Nebis in Idem. Nebis in Idem. Und das bedeutet so viel wie nicht zweimal in derselben. Oder nicht zweimal in derselben Sache. Wenn in einem Rechtsfall ein Urteil gefällt wird, dann gibt es verschiedene Berufungen. Ich bin kein Jurist, korrigiert es mich, aber im Großen und Ganzen stimmt es so. Irgendwann geht es zum höchsten Gerichtshof und wenn die Entscheidung getroffen ist, wenn das Urteil gefällt ist, dann kann der Angeklagte nicht ein zweites Mal für dieselbe Übertretung angeklagt werden. Ne bis in idem. Wurde das Urteil über deine Schuld gefällt? Ja, wir lesen das ganz klar im Römerbrief. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wer wurde für deine Schuld bestraft? Amen. Wen sollte man dann sonst noch? Wen sollte Gott bestrafen für unsere Schuld, wenn er seinen Sohn bestraft hat? Wieso sollte er die bestrafen? Es wurde schon jemand bestraft für deine Schuld. Und manche mag jetzt denken, hey, dann ist ja eh völlig egal, was ich tue und wie ich lebe, dann hast du nichts verstanden. Weil es hat jemand einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Den allerhöchsten Preis, der jemals irgendwann für irgendjemanden oder irgendetwas bezahlt worden ist. Zweiter Korinther 5,21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er gibt uns nicht nur die Vergebung der Sünden, er bezahlt nicht nur die Strafe für uns, aber er gibt uns seine Gerechtigkeit. Was für eine Ehre und Wertschätzung von dir als Mensch, als Person. Gott sagt zu dir, ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes sieht dich, als ob du niemals gesündigt hättest, weil der Preis bezahlt ist, ein für alle Mal. Er sagt selber, ich denke nie mehr daran. Das können wir mit Verstand gar nicht begreifen. Aber lass das in dein Herz sickern. Du bist gerecht. du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Eine Sache, die wir da nicht verwechseln dürfen, ist Strafe und Konsequenz. Konsequenz kann dich mit der vollen Härte treffen, ja. Wenn ich Ehebruch begehe, dann wird mich ganz eine heftige Konsequenz treffen, ja. Erstens zerstöre ich meine Familie, zweitens legt mir der Tom eine auf. Der Josh wahrscheinlich auch. Also, das ist Konsequenz. Keine Strafe. Keine Strafe vom Herrn. In Hebräer 7, da geht es um den alten und den neuen Bund. Und das ist auch aus der neuen Genfer Übersetzung und mir taugt die Stelle so. Wie groß der Unterschied zur alten Ordnung ist, das ist der alte Bund, zeigt sich auch daran, dass Jesus mit einem Eid in sein Priesteramt bestätigt wurde. Bei den levitischen Priestern gab es keinen solchen Eid. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Gott, der Allmächtige, der mit seinem Wort Himmel und Erde in Existenz gesprochen hat, schwört einen Eid. Ich glaube, er wollte da was deutlich machen. Es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes ist. In der Elberfelder und in der Lutherbibel steht der Bürger eines besseren Bundes. Und jetzt kommt der Clou. Was bedeutet eine Bürgschaft? Was ist ein Bürger? Das ist wieder ein Begriff aus dem Rechtswesen oder aus der Wirtschaft. Und es bedeutet das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen. Das Einstehen für die Erfüllung der Verbindlichkeiten eines anderen. So, wenn Jesus der Garant eines besseren Bundes ist, des neuen Bundes, er für diesen Bund bürgt, wer ist dann verantwortlich für diesen Bund? Bist es du durch deine tollen Werke? Oder durch deine Verfehlungen? Jesus garantiert, er bürgt für diesen Bund, dass der funktioniert. Nichts und niemand kann dir seine Hand reißen. Sollte uns das nicht ein bisschen entspannen? Wow, atme mal durch. Wow, Jesus ist der Garant für diesen Bund. Er stellt sicher, dass der Bund zwischen dir und Gott aufrecht bleibt, dass der haltet. Ich meine, was brauchen wir mehr? Jesus ist der Garant, der Bürger. Gott schwört mit einem Eid. Wow. Oh, Halleluja. Okay, was sollen wir jetzt tun? Gar nichts mehr? Serious erledigt? Oh, Halleluja. Na, aber das, was wir tun können, oder alles, was wir tun, soll aus diesem neuen Bund fließen. Ja. Wir haben einen neuen Bund. Er hat vorbereitete Werke, in denen wir wandeln sollen. Wie cool ist das? Gott, ich möchte noch was sagen. Er hat die wunderbar und einzigartig geschaffen. In jeder deiner Zellen, die du im Körper hast, das sind einige, ungefähr 100 Billionen Zellen. Das ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen. 15, 16, 17 Nullen oder so. So viele Zellen hast du. Und in jeder dieser Zellen steht ein genetischer Code geschrieben. Das menschliche Genom. Wissenschaftler haben, glaube ich, über 13 Jahre gebraucht, viele Wissenschaftler, das zu entschlüsseln. Wenn man dieses Genom diese Doppelhelix auswursteln wird, dann würdest du auf ca. 9000 Kilometer kommen. In jeder deiner Zellen. Gottes Handschrift. Ist das nicht cool? Du bräuchtest 1 Million Seiten, um das aufzuschreiben. 5000 Bücher, die, ich glaube, 7-8 Meter gestapelt werden. 60 Meter sogar. Und wenn du jetzt einen ganzen Tag 24 Stunden vorlesen würdest, bräuchtest ein Jahrhundert, bis du durch bist. In jeder einzelnen von deiner Zelle steht es drin. Geh mit mir zu Lukas 20, 22. Ich weiß nicht, ob ich es dabei habe. Das ist, glaube ich, spontan. Da kommen die Pharisäer zu Jesus und fragen ihn eine Frage. Sie wollen ihn reinlegen. Und es ist eine Frage, die manchmal mir wünschen würde, dass Jesus anders beantwortet hätte. Ist es nun richtig, wenn wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute die List und sagt, zeig mir eine Silbermünze, sagt er zu ihnen. Wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Und eigentlich macht er da perfekte Auflage für weitere Frage. Aber sie fragen nicht weiter. Sie waren nur irgendwie verwirrt oder verblüfft. Aber welche Frage wäre da aufgelegt? Was gehört Gott? Und was hat Jesus wohl geantwortet? Wessen Name und Bild ist auf euch aufgeprägt? Sieh, Gott, er sehnt sich nach dir, nach Gemeinschaft mit dir. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das manchmal nicht vorstellen. Ja? Viele von uns können sich manchmal selber nicht ausstehen. Wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. 9000 Kilometer Unterschrift, Gottes Meisterwerk in jeder einzelnen deiner Zellen. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen, was dir kein anderes Weltbild, keine Religion so einen hohen Wert zuspricht. So eine Wertschätzung in Gottes Ebenbild, dem Ebenbild des Schöpfers geschaffen zu sein. Wow. Wow. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir das sickern lassen und checken und irgendwo in uns drinnen einmal das Lämpchen aufgeht, und wir müssen das öfters hören. Ja. Ich glaube, von einmal reicht es nicht. Wir müssen es uns immer wieder mit dieser Wahrheit füllen. Es ist vollbracht. Er hat den Preis bezahlt. Er ist der Mittler zwischen uns und Gott. Er vermittelt. Er ist der Bürger und der Garant für den neuen Bund. Gott hat geschworen mit einem Eid, dass er auf ewig Priester sein wird. Egal wie deine Umstände aussehen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht ist heute einer der besten Tage in deinem Leben. Vielleicht ist heute aber auch der schlimmste. Vielleicht hast du jemanden verloren, der dir am Herzen lag. Vielleicht hast du in einer Beziehung wen verloren. Eltern, Kinder, Partner. Vielleicht bist du in der Schule durchgerasselt oder hast deinen Job verloren. Viele jetzt. Sei nicht verzweifelt, Gott hat einen Plan. Er hat einen 9000 Kilometer langen Plan in dein Genom geschrieben, weil er dich für einen bestimmten Zweck geschaffen hat, den nur du erfüllen kannst. Halleluja. Das Leben ist kein Zufall, es ist kein Zufall, dass du da bist, es ist kein Zufall, dass du zuschaust. Es geht nicht nur darum, diese 100 Jahre da so möglichst gemütlich, wie es geht, durchzubringen. Er hat einen Plan. Und du wirst letztendlich nur zufrieden und nur glücklich sein, wenn du herausfindest, was dieser Plan ist und wenn du einsteigst. Irgendjemand hat dieses Pult da gebaut. Und er hat es nicht gebaut und dann irgendwann hat er sich gedacht, ach du grüne Neune, was mache ich denn mit dem drum? Vielleicht kann die Blumentöpfe draufstellen. Nein, das geht nicht, weil das ist schief, rinnt das Wasser aus. Aber so glauben wir manchmal und denken wir von Gott, dass er uns gemacht hat und jetzt muss man, jetzt muss er sich überlegen, was machen wir jetzt mit dem? Nein, er hat uns mit einem Zweck geschaffen. Der Erfinder von diesem Ding, der hat das genau im Kopf gehabt, wie das ausschauen soll, was es können soll und wie viel es kosten soll. Und bei dir ist es genauso. Er hat einen Plan mit dir. Egal, was du über die denkst, du bist kostbar und wichtig. Einer von meinen Heroes, der vor kurzem zum Herrn heimgegangen ist, ist der Ravi Zacharias. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Und einige Sachen habe ich heute auch, die ich von ihm habe, die mir so nah ins Herz gegangen sind, mit einbaut heute. Und er hat gesagt, der war mit 17, glaube ich, jedenfalls noch als Junger, im Krankenhaus zum Sterben. Und jemand ist gekommen und hat, glaube ich, seiner Mama eine Bibel geschenkt. Und sie hat ihm dann aus der Bibel vorgelesen. Er hat sich erholt, ist geheilt worden und ist einer der weltführenden Apologeten geworden, der mit Präsidenten und also in diese ganz die hohen Kreise verkehrt hat und dort das für den Herrn Licht sein hat können. Aber überall hin, bis in die arabischen Länder, also mit Scheichs, wo er auf Augenhöhe diskutiert mit ihnen und lebend rauskommt. Also der beeindruckende Mann. Jedenfalls hat er einmal mit diesem Mann gesprochen, der ihm die Bibel gebracht hat. Und er hat ihn angeschaut und gesagt, Ravi, manchmal glaube ich, mein Sinn und Zweck im Leben war, dass sie die Bibel vorbeibringen. Schätze es nicht gering, was du tust. Und wenn es die Kassiererin beim Hofer anlächelst, schätze es nicht gering. Er hat einen Plan für dich, einen guten Plan, und er möchte dich verwenden als Teil in seinem Königreich, in dem großen, großen Plan. Halleluja. Ich bin jetzt am Ende. Wer Gebet braucht nachher, wir werden jetzt online dann abschließen, der kann dann gerne nach vorne kommen. Dann setzen wir uns unsere Masken auf und beten. Ansonsten schließe ich jetzt kurz im Gebet ab. Sag danke, dass ihr da wart. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir was geholfen. Du bist gesegnet. Herr, ich danke dir für dein vollbrachtes Werk, Jesus. Danke, dass du den Preis für unsere Schuld bezahlt hast, dass du der Bürger und Garant dieses Bundes bist. Danke, dass wir uns nicht abstrudeln müssen, Herr, um irgendwie dein Wohlwollen zu gewinnen, Herr. Du liebst uns so, wie wir sind, wie du uns gemacht hast, und trotzdem möchtest du uns weiter jeden Tag in die beste Version unserer selbst verwandeln, ins Ebenbild deines Sohnes, Herr, und für das danke dir. Danke, dass du es wollen und es vollbringen wirkst in uns. Herr, ich bete jetzt für jeden, der da ist, dass du ihnen begegnest, wo sie es brauchen. Du kennst jede Not, jede einzelne Not, jedes Bedürfnis, jeden Schmerz, jede Verzweiflung. Und du bist der, der alles trösten kann und der für jede Situation einen Ausweg weiß. Herr, ich danke dir. Wir loben dich und wir preisen dich. Danke, Jesus. Danke, dass du die Leute zu Hause berührst. Seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wels.at.